Ich habe alles vorbereitet. Essen steht, Bier steht.
Achtung, Energie!
Dies ist eine Vorlesung.
Hier ist die 85. Folge der kleinen Schwester des großen Vorlesungs-Podcasts. Wir sind schon in der ersten Woche der Semesterferien und wir sind gleich schon mit dem ersten Podcast am Start. Thema ist?
Philosophie.
Genau, richtig.
Ich hoffe, du wolltest jetzt hier keinen Gag, weil ich war nicht vorbereitet.
Nein, ich wollte keinen Gag. Ich wollte mal, dass du einmal ehrlich bist.
War ich.
Das warst du.
Prüfung.
Konzept erklären steht als nächstes. Wir sind das Ferienformat des Vorlesungspodcasts und die Arbeiten, die liegen bleiben, die wollen wir hier besprechen. Also Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, wo Leute Energie reingesteckt haben, aber wo wir denken, wo die Leute selber denken, komm, das hat noch eine zweite Runde verdient, noch ein zweites Leben. Da gehört unsere Energie rein, die wir gerade eben schon aufgeladen haben. Die wollen wir hier vorstellen. Und wir wollen einfach nicht nur, dass das Fazit beim Professor versauert, sondern wir wollen das Fazit hinaus in die Welt tragen und vielleicht was für die Menschheitsbildung tun.
Wow. Dieses wunderbare Intro wurde gesprochen von unserem guten Daniel und ich bin Julian und wir haben heute, denn wie könnte es anders sein bei unseren wunderbaren Formaten, eine ganz großartige Gästin, die ihre Arbeit mitgebracht hat. Hallo, wen haben wir denn heute?
Hi, ich bin Kim und ja, ich bin jetzt nächsten August, nächsten Monat 23 Jahre alt und ich freue mich mega hier zu sein. Oh Gott, cool. Ein bisschen nervös bin ich auch.
Alles gut, wir haben vorgesorgt, wir haben nämlich was super Schönes, um reinzukommen und zwar die nicht seminarrelevante Einstiegsfrage. Das ist auch ein ganz toller Titel, der sicher in dem anderen Format überhaupt nicht besser funktioniert. Daniel, du wolltest dich stellen.
So, die Frage ist Richard David Precht mit B, also Brecht,
wow,
noch relevant?
Ja. So viele gute Gags in dieser Frage schon, wirklich.
Brecht mit B.
Elefant, oder was du gesagt
Elefant.
Hast.
Elefant.
Ja. Alles, was nichts mit Elefanten zu tun hat, ist für mich irrelevant. ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich heute in unserem wunderbaren Online-Dokument, weil wir so Future sind, gelesen, dass du diese Frage stellen möchtest.
Oh, du hast dir was überlegt.
Nee, dann habe ich...
Du hast es wieder vergessen.
Nee, auch nicht.
Geile Geschichte.
Da steht, ist Richard David Precht noch relevant? Und ich denke original, wer ist Richard David Precht? Also nee, ist glaube ich nicht so relevant. Ich kenne den nicht.
Okay.
Kennst du ihn?
Ja, also er ist so in der Populärphilosophie wahrscheinlich der Mann, der gerade überall in den Talkshows sitzt und über Philosophie redet.
Okay. In der eigenen ARD- oder ZDF-Sendung, ich weiß es nicht.
Oh, der ist auch wirklich in so verschiedenen Sendungen dabei, aber ich bin jetzt nicht so der große Fan, von daher kann ich da leider nicht so viel zu sagen.
Du sagst schon Populärphilosoph?
Ja.
Also ist er eher so nicht relevant?
Ich würde sagen, kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Hat auf jeden Fall sehr viel geleistet. Ich meine, er hat ja Germanistik und Philosophie, ist ja, wenn ich mich nicht irre.
Die beiden Fächer.
Nein, aber er hat auf jeden Fall auch sehr viel geleistet. Er sitzt ja nicht ohne Grund dort, aber immer wieder habe ich das Gefühl, dass Leute ihn, dass gerade so aus der philosophischen Ecke immer wieder kommt, hey, das Philosophie, wie du sie halt in den Medien porträtierst, so ist sie halt gar nicht.
Ich glaube, er ist auch Gastprofessor auf jeden Fall in Lüneburg.
Ja, das kann sein.
Ja. Also der macht auch Lehre, also so unrelevant kann er dann auch wieder nicht sein. Das ist schwierig.
Also für mich komplett irrelevant.
Komplett irrelevant.
Nicht. Aber er hat gute Bücher rausgebracht.
Okay.
Erfolgreiche Bücher.
Hast du eine Leseempfehlung?
Nein, ich habe sie nicht gelesen, aber man sieht es ja immer.
Sein zweites Buch, nicht so gut wie das erste, aber auch okay. Sein drittes Buch, Return to Form.
Nee, ich glaube, das erste, mit dem er bekannt wurde, war Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ja, das stimmt.
Das
genau.
Ist von ihm, glaube ich,
damit ein Durchbruch. Ich dachte, das ist so ein Stefan Raab-Format, wo er seine Mitarbeiter raten muss.
Nein, das ist große Literatur.
Hä, was meine ich denn? Das gab's doch mal.
Ja, vielleicht kommt das daher. Das ist schon ein älteres Buch. Zurzeit schreibt er ja die Philosophiegeschichte, ist, glaube ich, gerade am zweiten oder dritten Band dran. Der Philosophie. Nee, ich glaube am zweiten Band, so bis zur Neuzeit. Bis zur Moderne, ja.
Ich mochte ihn früher mehr.
Früher war er punkiger,
gell? Ja, früher war er einfach, weißt du, das ist für mich nicht mehr Precht.
Nur, ja, nicht mehr Precht mit B, sondern Precht mit P.
Genau.
Ja. Mehr Precht als Recht.
Wenn der mal ein bisschen Leistung prächte.
Don't drop it. Also, ich habe hier auch übrigens eine Pizza, ich werde zwischendurch essen, weil jetzt kommen wir zum Impulsvortrag und da ist es eigentlich, als Student hat man schon fast die Pflicht, während eines Vortrages halt zu essen. und dem Vortragenden das auch zu zeigen.
Also ich möchte mich da auch integrieren. Ich trinke Bier, wie sich das von guten Studenten gehört, während eines Impulsvortrags. Und die Kim gibt Impulse, macht Impulse und zeigt uns Impulse, um den Puls hochzutreiben. Puls.
Dann erzähl uns mal was über deine Arbeit und wie du dazu gekommen bist.
Ja klar, also ich studiere zwar Philosophie nur im Beifach, aber nichtsdestotrotz habe ich da mehr oder weniger fast genauso viele.
Wird man da gemobbt irgendwie von den Hauptfächlern?
Nö, gar nicht.
Was heißt hier nur im Beifach? Ich studiere überhaupt nicht Philosophie, also.
Nee, gemobbt werde ich nicht, aber es fällt halt auf, weil zum Beispiel so Module oder Veranstaltungen wie Logik habe ich nicht. Okay. Gott sei Dank, mehr oder weniger, weil ich jetzt nicht so mathe-affin bin. Ja, aber zu meiner Arbeit, die habe ich im Rahmen des Moduls Theoretische Philosophie geschrieben, vor knapp einem Jahr. Und ja, das Thema war über das höchste Gut und das größte Übel, aus dem Buch von Cicero De Finibus, Bonorum et Malorum. Und ja, das Thema handelt genauer gesagt von der Dauer des Glücks bei einem Weisen. Da kann man natürlich jetzt viel hineininterpretieren, man muss aber sagen, es ist jetzt nicht gleichzusetzen direkt mit dem Glück eines Menschen, weil die in der Philosophie, zumindest in der späten und antiken Philosophie, unterschieden werden aus verschiedenen Gründen. Und ja, also die Hausarbeit an sich beginnt praktisch auch damit, dass diese argumentative Struktur klar werden soll. Das heißt, wie versucht Cicero, seine eigene Position zu erklären? Er wird ganz oft als Eklektiker bezeichnet, wobei...
Dazu kommen wir nachher noch.
Achso, ja, jedenfalls besagt es halt die Literatur. Und ja, darüber kann man ja gleich nochmal debattieren, inwiefern das zutrifft oder vielleicht auch nicht.
Oh ja, da bin ich genau der richtige Partner, um diese Diskussion ernst zu nehmen.
Ich habe jetzt echt Argumente zusammengelegt. Ich werde dich so fertig machen, Julian. Er ist ein Epileptiker.
Ist unfair, ich hab keine Logik.
Ja.
Ich hoffe, er hat keine epileptischen Anfälle.
Und ja, ferner... Also, um das fünfte Buch, um das es sich ja hauptsächlich dreht, und ich mag dabei anmerken, dass es ja 100 Seiten sind oder mehr als 100 Seiten, hier das fünfte Buch in De Finibus.
Möchtest du einen Applaus dafür?
Ja, eigentlich schon, weil ja, für einen Beifächler
das... Sorry, aber über 100 Seiten schwere philosophische Kost und Arbeit zu schreiben, das hat man auch beim Lesen gemerkt.
Das ist ein Römer, Mann.
Keine leichte Kost.
Der Cicero war ein Römer.
Ja.
So hat er auch geschrieben, wie ein Römer, Mann. So richtig alt hat er geschrieben.
Das ist ja auch richtig, in Mainz sind wir da genau richtig, um über Römer zu reden. Ne? Wir haben hier das römische Theater. Ja? Und da kann man sagen, ganz nah am Geschehen. Also zumindest örtlich, zeitlich vielleicht ein Stück weg.
Ja, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Sorry.
Du hast über dieses Buch geschrieben. Du hast
ja,
dieses
genau.
Buch auch mitgebracht.
Das war 100 Seiten lang.
Genau.
Genau.
Ja, und ich habe...
ist orange übrigens für all die
Zuhörer. Eine Reklamausgabe.
Das ist aber nicht nur orange, das muss man ja dazu sagen. Die Kim ist richtig vorgegangen und hat in wie vielen, in 4 oder 5 Farben da drin Dinge markiert.
Oh, ja, so
ich sehe gelb,
Dreh.
Ich sehe grün, ich sehe pink, ich sehe lila, ich sehe blau. Wahnsinn. Also das ist krass. Arbeitest
Bedeuten
du immer
die Farben
so?
Was?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe immer mal, also in dem fünften Buch versucht Cicero eine fiktive Darstellung oder ein fiktives Gespräch wiederzugeben. Und dabei gibt es 5 Akteure beziehungsweise 5 Personen. Und für jede Person, wenn die Person spricht, habe ich dann so gesehen in der Diskussion mir eine Farbe ausgesucht, damit ich nicht ewig rumblättern muss. Oh Gott, wann sagt der denn jetzt was? Dann habe ich so auf einen Blick. Und das hilft mir dann auch selbst immer. Und das würde ich auch jedem anderen empfehlen, bei solchen Werken dann immer mal zu gucken, wo steht überhaupt etwas, was eine Person dann gesagt hat? Das erleichtert einem später auch die Arbeit beim Zitieren etc.
Ja, cool. Schlau.
Ja, und ferner, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe immer noch nicht genau gesagt, worum es jetzt denn genau geht. Also es gibt diese 5 Personen, Cicero selbst, Publius Piso, Quintus, Lucius und Atticus, wenn ich mich recht entsinne. Ich
will nur gerade sagen, es hat sie auswendig aufgesagt gerade. Sie hat in die Luft geguckt und diese unfassbar komplexen Namen, wo ich zu dumm bin, die vorzulesen, hat sie einfach gesagt.
Das waren doch die 5 Musketiere, oder?
Die römischen, wenn man so will. Ja, jedenfalls, sie haben sich in dieser fiktiven Geschichte, haben sie sich halt an dieser Stätte der Philosophen, ich meine irgendwo in Athen getroffen und in ihrer Schwärmerei haben sie dann praktisch die Städte besucht, sind spazieren gegangen und haben dann ja praktisch angefangen so über das Leben zu philosophieren und haben dann auch darüber debattiert, worin denn letztendlich das Ziel des Lebens liegt. Und das ist wirklich eine schöne Geschichte, die man mehr oder weniger argumentativ hier nachvollziehen kann oder beziehungsweise aufgrund seiner Argumente nachvollziehen kann. oder vielleicht auch nicht so richtig. Da gibt es ja auch wieder verschiedene Meinungen zu Cicero.
Und das ist dann quasi der Inhalt deiner Arbeit, dass du versucht hast, rauszufinden, was sagt Cicero über dieses höchste Gut.
Genau, aber ich vergleiche das gleichzeitig auch mit Aristoteles' Nikomachischer Ethik und suche mir dann da auch die Passagen raus, die auch nochmal, weil Cicero sich in diesem Buch auf verschiedene philosophische Strömungen bezieht, die praktisch so in Verbindung zu setzen. Weil er selbst, wie gesagt, er verbindet praktisch als eine Art Medium die verschiedenen philosophischen Richtungen.
Heißt, du hattest 100 Seiten super komplexen philosophischen Texten und hast dir gedacht, nee, das reicht nicht. Ich glaube, ich hole mir noch was von Aristoteles dazu.
So war es am Anfang gar nicht geplant. Also das mag auf jeden Fall stimmen. Die Eingrenzung war nicht so hundertprozentig meiner Meinung nach, aber im Nachhinein ist man halt immer klüger und ich bin generell eine Person, die gerne viel schreibt und mich da zu stoppen ist immer ziemlich schwer.
17 Seiten sind es geworden am Ende?
Genau. Wie viel waren es denn vor dem Kürzen?
Vor dem Kürzen?
Ja.
Es war eigentlich nicht, es war nicht viel kürzen, weil ich habe schon von Anfang an in der Sprechstunde mit meinem Dozenten ausgemacht, dass es viel ist und er wusste es und er meinte, 17 Seiten sind okay für ihn, sollten halt nicht über 20 werden. Aber der normale, die normale Hausarbeit ist eigentlich so um die 12 Seiten.
Ah, das ist schon ordentlich.
Ist ja auch nett, dass der es dann annimmt. So.
Ja, auf
jeden
Fall.
Manche Dozenten sagen, boah, das ist mir zu viel und...
Gibt einfach Themen, die brauchen den Platz und ich hatte auch schon das Gefühl, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie... sag ich mal, dass da irgendwo gefaselt wurde oder Zeit geschunden wurde. Das hatte schon extreme Substanz, zumindest der Teil, den ich verstanden habe.
Das war nicht alles.
Ja, hast du jetzt noch was so grundsätzlich zu sagen, weil sonst würden wir so in die Diskussionsrunde starten?
Nö,
und das Ganze
nicht.
Auseinanderpflücken.
Ja. Jetzt wird gepflückt. Ja. Jetzt hole ich die philosophischen Äpfel vom Baum, leg sie vor dich und du machst Apfelkuchen draus.
Wow. Also gleich auf Seite 1, steigen wir mal gleich ein auf Seite 1. Dieser Cicero, also ich habe ja schon viel über den Typen gehört und der ist ja auch immer noch aktiv.
Mhm. Wow.
Das ist ja, also der ist ja irgendwie so auf einer Stufe mit Barbara oder Yoko oder Boateng. Die haben ja auch ihr eigenes People-Magazin, da gibt es ja auch den Cicero. Und anscheinend macht er immer noch so auf. Also... ist nicht derselbe?
Ich habe auf jeden Fall richtig lange gebraucht, um zu verstehen, wo du gerade hin willst.
Ist nicht derselbe?
Nee, ist nicht derselbe.
Okay. Ah, doof.
Mach
doof
ja,
von mir.
Ich habe eigentlich, während ich die Arbeit gelesen habe, konstant gedacht, mach keinen Gag über den verstorbenen Sänger. Also, alles andere war mir nicht wichtig und das werde ich heute auch nicht tun. Wir fangen mal an. Ne? Die Arbeit sagt im Prinzip, mit einer sehr schönen Einleitung, sagt die uns, herzlich willkommen bei der Suche nach dem höchsten Gut. Was ist das? Was ist das nicht? Und überhaupt Philosophie. So hat sich das für mich angefühlt. Also ich fand das schon echt krass, weil du, sag ich mal, schon im Einstieg direkt mal klar machst, okay, hier kommt jetzt Deep Philosophy irgendwie. Ich zitiere doch mal einen Satz, ich glaube aus dem ersten Drittel der ersten Seite. Weiterhin interessierte er sich auch für stoische, peripatetische und epikureische.
Epikureische.
Julian sitzt da, liest das und denkt sich, ah, klar, stoisch, peripatetisch und epikureisch. Ich kann es nicht mal sagen.
Sagt dir der Name Epikur etwas?
Klar, wir waren gestern was trinken zusammen. Er hat mir einen ausgegeben, es war nett.
Ja, also er ist auch ein Philosoph. Also.
Okay.
Ja, also das klingt halt immer ziemlich fancy, auch peripatetisch, aber mit peripatetisch meint man eigentlich den Peripatos und das bezieht sich eigentlich nur wieder auf Aristoteles
dann. Das sind Dudes, das sind einfach Leute.
Achso, nee, Peripatos ist dann, ja, es geht halt mehr auch um die Gebäude, wo die Personen gehaust haben, wie zum Beispiel bei Stoikern.
Okay.
Stoa war ja auch ein Riesengebäude, wenn ich mich recht entsinne, wo die weisen Personen, ja, mehr oder weniger Philosophie geführt haben.
Was ich alles in meinem Kopf ausgemalt habe, was die Stoa ist.
Ich dachte so, aber stoisch kommt daher, oder?
Also stoisch, gegen eine Wand rennen, irgendwas Hartes, dachte ich mal. Irgendwas, aber es macht ja Sinn, so ein Gebäude ist ja meistens sehr hart. Ich dachte halt irgendwie nur, es ist eine Wand, einfach so eine...
Hart.
Eine richtig harte Wand.
Ja, so hat es sich auch angefühlt beim Lesen.
Die Arbeit.
Bam. Ja, und dann, das hast du auch schon gesagt, ne? Der Buchmensch, also Cicero, führt eine fiktive Diskussion mit seinen Freunden und Verwandten, während sie... fiktiv durch Städte laufen.
Genau.
Und sich Gebäude angucken.
Genau.
Schon ein bisschen crazy.
Wild. Es ist wie ich unter der Dusche, wenn ich mir so überlege, wie ich mit meinen Verwandten reden sollte. Ja, hallo Cousin, wie geht's?
Wie du denen sagst, dass du jetzt demnächst heiratest und ein Kind kriegst.
Wie ich denen sage, dass sie mich nicht immer das Gleiche fragen sollen, wenn wir uns sehen. bist du noch in Mainz? Arbeitest du noch da? Wohnst du noch da? Immer so, ja, ja, ja.
Ja, also es dient ja eigentlich mehr so der Auslegung. Also er versucht ja eine Bühne dafür zu schaffen, um seine eigene Meinung, er kann ja seine Meinung nicht einfach so, so ist es, Leute.
Kann er nicht? Warum nicht? Also
so. Ja, also er geht sehr respektvoll mit den philosophischen Strömungen um, das ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen. Also eigentlich, das habe ich auch noch nicht erwähnt, die philosophischen Schulen, die konkurrieren so ein bisschen miteinander. So.
Okay.
Für uns, für die Stoiker, ist das Leben gemäß der Natur das wahre Gut, das höchste Gut, das Ziel im Leben oder der Sinn im Leben. Für Aristoteles und für alle Peripatetiker mag es vielleicht dann die Glückseligkeit, also Eudaimonismus sein. Aber nicht jeder würde das unterschreiben, weil Epikur würde dann sagen, ich glaube da nicht dran, ich glaube an die Lust und alles, was damit einhergeht, mit der Freude. Und mir ist jede Handlung egal, wenn sie keine seelische, positive Erregung zur Folge hat. So gesehen sieht Cicero praktisch ein, dass hier das Gleiche benannt wird, aber alle anderen, also alle philosophischen Schulen benennen halt irgendwie doch was anderes. Und er versucht halt hier wirklich in der Argumentation und in dem fünften Buch generell genau das klarzumachen, dass sie eigentlich alle das Gleiche wollen und dass sie sich viel mehr hierbei konzentrieren können auf das, was sie verbindet, anstatt das, was sie halt unterscheidet.
Würdest du zustimmen, wenn ich sage, das ist so eine Art Rap-Battle in Antik und sehr, sehr schlau?
Ja, nur, dass halt jeder, dass eine Person gegen sich selbst rappt, vielleicht.
Geil, oh, das ist eine Idee.
So ein Selbstdiss vielleicht, aber er disst sich ja nicht wirklich, er versucht einfach zu vermitteln.
Angriffsfläche wegzunehmen für seine Konkurrenten.
Genau. Ja,
er disst sich schon mal selber, damit die anderen die nicht dissen.
Wobei, er disst auch einmal ein bisschen die epikureische Philosophie, habe ich das Gefühl, weil er zum Beispiel selbst sagt, für die Freude allein könnten wir doch nicht leben. Also,
das stimmt.
Wie egoistisch klingt das denn, wenn man sagt, ich lebe halt, damit es mir gut geht? So. Aber ich finde persönlich, das ist nicht das, was Epikur gesagt hat. Weil Epikur, für ihn geht halt immer das hervor, dass man seine Lebensstandards runterschraubt, damit man selbst praktisch das Leben mehr zu schätzen weiß. Um das mal zu zitieren, da gab es so ein Zitat, das hat mir richtig gut gefallen, als ich damals mein Seminar dazu hatte. Es hieß so ungefähr wie, dass auch die bescheidenste Suppe größtmöglichste Lust hervorrufen kann, wenn man einen Mangel daran erfährt. Und das finde ich, das ist ein sehr wichtiges Zitat, wenn man so mit Epikur hantiert.
Wow. Danke. Das waren die Lebensweisheiten.
Das war aber jetzt wieder, ne, auch hier nochmal, Kim sitzt hier ohne irgendwelche Notizen groß, weil das kleine Büchlein liegt vor ihr, sie hat ihre Arbeit auf, aber das steht nicht in der Arbeit, das hat sie aus dem Kopf rausgehauen. Ich bin, wow, nice.
Ja, in Wirklichkeit ist ihr Kopf mit dem Mainframe verbunden. Das wird alles gerade reingesendet von der Matrix.
Kann natürlich sein.
Oh, ich wünschte, dann wäre ich nicht so nervös.
Matrix ist auch so eine Philosophie halt. So leben wir alle, weiß nicht, Höhlengleichnis und so weiter. Und so weiter leben wir in einer Welt, die einfach nur digital ist. Oder, muss ja nicht digital, aber halt fake ist sozusagen. Vorgespielt. Und wir können gar nicht das große Ganze dahinter sehen.
Dispositivtheorie, Höhlengleichnis.
Ja. Cool.
Mhm. Weiß ich auch.
Simulacrum.
Endlich habe ich
Simulacrum.
Ja. Baudrillard.
Baudrillard.
Ja, jetzt mache ich Name-Dropping.
Wir sind
auch schlau.
Wir kennen auch Philosophen der modernen Art, ja. Okay. Was mir gleich auf der ersten Seite aufgefallen ist: De finibus bonorum et malorum. Schon mal sehr guter Titel. Aber muss man Latein können, um das zu studieren? Weil irgendwie gefühlt alles musst du nochmal in Latein so in Klammern hinter die deutschen Wörter geschrieben werden.
Also in meiner Arbeit habe ich das jetzt nicht gemacht. Es waren altgriechische Wörter. Aber
Idiot!
Nee, aber natürlich.
Ich dachte so, es sind doch antike Griechen, das ist doch griechisch.
Ja, also das sind jetzt Römer. Ja. Ach so. Aber das ist auch wieder die philosophische Leistung von ihm.
Aristoteles?
Ja, Moment, aber. Ja,
der schon.
Also Cicero liebt die griechische Philosophie. Also das merkt man ja auch aufgrund, weil sein Lehrmeister Philon von Larissa war. Aber letztendlich
Grüße
ist
an der Stelle.
Cicero ist ja auch bekannt
Larissa,
dafür.
Geiler Typ.
Ja, also Cicero ist dafür ja auch bekannt, dass er diese, also ganz viele antike Schriften oder altgriechische Schriften in das Lateinische übersetzt hat. Das heißt, er hat es praktisch den Römern erst richtig zugänglich gemacht, weil ganz viele Leute, die konnten ja gar kein Altgriechisch. Und deshalb war das schon auch eine Leistung, eine kulturelle Leistung und eine Bereicherung für die Bildung.
Ach, smarter Dude, ey.
Wenn wir gerade bei dem Buchtitel sind, habe ich auch eine Frage. Und zwar habe ich auf Seite 1 gefunden, das erste Mal, als du den Buchtitel nennst, ist der Buchtitel, und ich möchte es auch nochmal sagen, weil es so toll ist, De Finibus Bonorum et Malorum. Ich finde es auch geil, weil sie es reimt. Der Buchtitel ist auf, bei der ersten Nennung ist er kursiviert. Mhm. Bei der zweiten Nennung, weiter unten, gleiche Seite, ist er nicht kursiviert. Fehler oder Absicht?
Da es mir nicht angestrichen wurde, würde ich behaupten, Absicht.
Nein, das ist aber tatsächlich sowas, wo ich auch bei Hausarbeiten immer irgendwie Style Guide und so, ist es dann oft nicht klar und dann weiß man nicht, wie mache ich, gerade einen Buchtitel. Ich habe mir dann meistens so geholfen, zuletzt in meiner Masterarbeit, dass ich einfach Buchtitel zitiert habe. Ich habe sie in Anführungsstriche gesetzt und habe sie normal geschrieben und habe dann den Autor von dem Buch dahinter geschrieben. Jetzt wäre es ein normales Zitat von ihm, auch ein bisschen bescheuert, aber das war mein Workaround, um keine direkten Buchtitel nennen zu müssen.
Ja.
Und das finde ich dann immer so, das ist so ein Klassiker, der mir auffällt, weil das immer so inconsistent ist, was man da machen muss oder nicht.
Ja, also das ist ja auch die Fassung, die ich nochmal euch zukommen ließ, die ja eigentlich noch nicht so die letzte Fassung war.
Oh, haben wir eine bitte? Preview gelesen?
Nee, nicht ganz, aber irgendwie auch schon. Das war ja schon die fertige, aber das waren so die Rechtschreibfehler, die wurden danach nochmal korrigiert.
Okay,
ich habe leider die Originale nicht mehr gefunden. Das muss ich zugeben, die ist ja auch schon ein bisschen was älter.
Wir haben ja auch nur zu dir gesagt, du musstest uns das innerhalb einer Stunde jetzt zuschicken, sonst gibt's Stress.
Also sobald du zu Hause bist, schickst du das, ja?
Schick uns das
sofort. Aber lief doch noch ganz gut.
Weil der Podcast-Fluch hat uns mal wieder getroffen und die Vorlesung ist ausgefallen, da war einfach keiner.
Und aber das ist egal, weil wir die nachholen. Wir gehen nochmal mit der Kim in Philo und reden nochmal richtig über Philo.
Ja.
Aber jetzt reden wir über diese wunderbare Arbeit.
Ich wollte euch eine Entscheide-Dich-Frage stellen.
Oh, gerne.
Weil das machen wir ja gerne in diesem Podcast, so von anderen Clown. Philosophen streiten sich ja, was das höchste Gut ist. Und es gibt die einen, die sagen, Glückseligkeit im Leben, Einklang mit der Natur oder das Freisein von Schmerz.
Das ist ja schon quasi das Fazit der Arbeit, was jetzt ihr? Die richtige Antwort ist.
Nee, aber was meint ihr so ganz persönlich?
Persönlich?
Das ist ja nicht, was Cicero folgert.
Okay, dann. Also, ich hole kurz ein bisschen aus. Ich habe mir am vergangenen Donnerstag vor 4 Tagen am Knie sehr weh getan. Es tut sehr, sehr weh.
Oh nein.
Ich war heute Morgen beim Doktor. Ja, also würde ich gerne frei sein von Schmerzen. Das Fernbleiben von Leid
ist aber ich für dachte, mich du machst nochmal so einen Heel-Turn, machst du so einen Gag.
Nee, überhaupt nicht.
Dass du jetzt so auf Glückseligkeit.
Alter, ohne Witz, jeder Schritt tut's Knie weh. Das ist so ätzend. So ätzend. Und es ist nicht mal was Schlimmes. Stell dir mal vor, du hättest was Schlimmes.
Ich bin bei dir. Frei sein von Schmerz, wirklich.
Also für mich ist es mehr Aristoteles, so die Glückseligkeit. Ich finde natürlich, dass auch das Cicero hier auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig argumentiert und sagt, die wollen alle irgendwie das Gleiche. Tugendhaftigkeit ist ja letztendlich auch das Ziel, also was ja auch Cicero letztendlich benennt, dass für ihn das naturgemäße Leben und die Tugendhaftigkeit praktisch das ist, wonach der Mensch streben sollte. Und warum ist das so? Das ist ja alles letztendlich auf dieser Skala naturell basierend. Das ist nach Aristoteles eine Art Kategorisierung, ich möchte jetzt sagen des Seins, aber es ist mehr so eine Art der Lebewesen. Zuerst kommen die Pflanzen, dann kommen die Tiere, es ist eine Hierarchie, dann kommen die Menschen, dazwischen gibt es Weise und Geisteswesen und dann halt höhere Entitäten. Und was, hier ist ja die Frage.
Ganz kurz, Pilze, wo würdest du Pilze einordnen? Weil ist ja die
vierte. Wahrscheinlich auch die Pflanzen dann.
Davor oder dahinter?
Die Pflanzen?
Nein, die Pilze.
Weil ach so.
Pilze, es gibt ja 4
das Arten ist ja, von
Lebewesen.
Das sind,
Pilze, genau. Pflanzen, Tiere und Menschen. Mhm. Deswegen würde ich jetzt gerne wissen, stehen die
Pilze wahrscheinlich vor, dann zwischen Pflanzen und Tieren dann nochmal.
Also Pilze besser als Pflanzen?
Das müsstest du dann, glaube ich, das müsstest du den Aristoteles fragen, wenn er dann noch unter uns weinen würde. Aber
yo, Ari, was geht?
Ja, natürlich, die Skala naturell, mit der operiert man ja nicht mehr. Also, ja, Gott sei Dank.
Der kannte wahrscheinlich keine Pilze, ne?
Ja, der hat ja auch gedacht, dass Menschen so gesehen wertvoller beziehungsweise.
Dazu kommen wir noch. Das haben wir
okay,
auch geschrieben.
Okay.
Das ist ein ziemlicher Arschgedanke und den habe ich nachher. Kurze Ankündigung für später.
Okay, dann will ich nichts vorwegnehmen.
Nee, sehr gut.
Aber ja, es ist doch die Tugendhaftigkeit, weil sich in der Tugendhaftigkeit nach den meisten der antiken Philosophen wie Aristoteles, Peripatetiker etc. die Glückseligkeit oder die Vernunft in der Glückseligkeit dann letztendlich zeigt. Und die Glückseligkeit erlangt man nur durch moralisches Verhalten.
Und habe ich das richtig verstanden, dass man im Prinzip, so habe ich das auf deiner Seite 2 so ein bisschen reininterpretiert in das, was du geschrieben hast, dass das Streben nach dem höchsten Gut eigentlich die Erfüllung eines Sinnes des Lebens ist?
Genau. Genau.
Krass.
Das ist teleologisch, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, dass etwas, dass ein Leben ein Ziel oder auf ein bestimmtes Gut hinstrebt.
Weil es war für mich so, weißt du, war mir klar, dass wir eine Philosophiearbeit lesen würden, ne? Aber dass wir direkt die Frage der Fragen stellen und im Zweifel sogar beantworten.
Das Leben.
Ich war so,
das Leben
Seite 2 und ich sitze da, nice. Ich hab Bock.
Ja, genau.
Ich
will's wissen. Weil Philosophie hat ja gar keinen richtigen Daseinsanspruch, wenn es nicht wirklich lebenspraktisch irgendwie verwendbar ist. So sehe ich es zumindest. Und Aristoteles, mein Homie, auch so gesehen.
Hey.
Yo, Ari.
Homie. Ja. Ein Zitat aus der Arbeit. Die Lust und das Freisein von Schmerz sind nicht erhaben genug, um als das Maß für Sittlichkeit zu fungieren.
Ja, darüber kann, die Frage kann man ja auch nochmal zurückgeben. Was haltet ihr davon?
Also sozusagen, das, was wir gesagt haben, Frau, das Freisein von Schmerz ist eigentlich nicht...
Ist eigentlich ein niederes Ziel.
Ist ein niederes Ziel.
Nicht geil. Ja. Es ist ein bisschen eigensinnig, ein bisschen selfish.
Sozusagen, wenn man keine Schmerzen hat, dann ist es so, boah.
Ja, schon okay so, aber das kann ja nicht alles sein. Weißt du, es kann ja nicht alles sein, dass du deine Triebe befriedigst und Glück, also keine Schmerzen fühlst. So, das kann ja nicht Glück sein.
Genau, aber gleichzeitig kennt man ja immer wieder, dass Tiere oder auch Menschen im Naturzustand oder naturgemäß Schmerz vermeiden wollen, also um jeden Preis. Du bist auch traurig, wenn dein Bein dann wehtut. Und wir wollen
traurig,
das ja
weil
nicht.
Mein Bein wehtut.
Und das ist nicht naturgemäß, wenn wir das wollen würden, weil dann würden wir ja von Natur aus zum Tode hinstreben. Und das wäre ja irgendwie auch lebensverneint. Und letztendlich, was wäre das für eine Philosophie? Auch wenn es einige Philosophen gibt, die dann letztendlich doch Argumente dafür finden, aber nicht direkt zum Tode hin, sondern mehr in das Erlischen, in das Nichts.
Ja, und Glück ist das Nicht-Vorhandensein von Schmerz.
Ja, aber nicht nur das.
Das ist wie Minus und Plus, weißt du, du kannst es halt positiv ausdrücken oder negativ. Glück ist für mich, wenn ich keine Schmerzen habe. Oder positiv, Glück ist für mich, wenn ich glücklich bin.
Genau.
Ich dachte zwischendurch beim Lesen, und ich komme auch mal zu einem Zitat, dass man diese ganze, ich hatte auf Seite 3 so eine kleine Epiphanie, ich habe gemerkt, man kann diese ganze Arbeit und vielleicht auch die komplette Disziplin Philosophie mega gut lesen und verstehen, wenn man beim Lesen den Zeigefinger hochhebt. Pass auf, ich simuliere das. Dabei ist die Fragestellung nach dem Inhalt und der Äußerung des höchsten Gutes von enormer philosophischer Bedeutung, denn wenn das höchste Gut nicht erkannt ist, dann ist auch das Endziel des Lebens unklar, da man nicht weiß, wonach man streben soll.
Dein Finger ist ein super Schauspieler.
Geil, oder? Finger oben, man wird mich loben.
Ja. Aber deine Stimme hat sich auch leicht verändert.
Ja, das stimmt, aber das ist für mich so der Philosophieton. Das ist so die Tonlage von dem Rap-Battle Philosophie, das ist ungefähr die.
Aber während du eine Epiphanie hattest, hatte ich eine Kakophonie.
Du warst auf dem Klo.
Zwischendurch, ja, die Arbeit war schon ein bisschen länger. Nee, aber mir ist aufgefallen, diese ganzen Sicks da drin, das ist immer so sick ausgerufen.
Sick,
ja.
Sick auch.
Ich dachte auch, das
sick
könnte auch zu einem Rap-Battle passen.
Sick.
Aber überall sind diese Zitate, wo hinter jedem verdammten SZ ein Sick steht. Sozusagen, ja klar, wir wissen, das Buch ist vielleicht ein bisschen älter, für Studenten gäbe es untereinander weiter, alte Rechtschreibung, keine Ahnung, aber muss man wirklich bei jedem SZ, man weiß jetzt irgendwann, okay, ist es das nächste, das mit SZ,
sick.
Ja, das wurde halt auch nicht angekreidet, aber...
Nein, nee, du hast es richtig gemacht.
Also, ach so.
Aber das ist halt irgendwie nervig, wenn man dann so eine
alte Rechtschreibung...
Wir kritisieren die Disziplin an sich, dass man solche Sachen macht.
Aber sonst ist es ja halt, wie gesagt, falsches Zitieren. Dann. Also es ist ja dann nicht mehr original.
Ich hätte halt radikal einfach das SZ rausgenommen. Ein Doppel-S hingemacht oder ein einfaches S. Je nachdem, was dann halt hinkommt. Sick. Finde ich aber geil. Hat was zum Swag der Arbeit beigetragen.
Ich muss mal ganz ehrlich jetzt hier ein kleines Geständnis machen. Ja, Confession Time. Mir ist sick auch aufgefallen. Ich hatte keine Ahnung bis eben, was sick überhaupt bedeutet. Ich fand es nur mega witzig. Ich habe überlegt, ob ich es nachgucken soll.
Du hast Master, oder?
Ja, dumm, ich weiß. Aber ich, keine Ahnung, ich habe ja hier Medienscheiß gemacht und irgendwie immer nur relativ moderne Sachen gelesen. Beziehungsweise ich habe einfach niemals in irgendeinem Style Guide oder so sick stehen gehabt. Habe ich jetzt einmal, ich habe gedacht, soll ich es nachgucken oder lass es mir nachher erklären? Ich wollte es mir erklären lassen, ich habe es tatsächlich
notiert. Hast du Vorstellungen, was es sein könnte?
Nee, überhaupt nicht. Also, sick! Ich dachte, das ist so ein snappy Kommentar, aber mir war auch klar, dass das nicht sein kann. Aber.
Snappy Kommentar.
Wie finde ich eigentlich meine eigene Arbeit? Sick!
So gut. Sowieso, ja. Ach ja. Genau, das war auf Seite 3. Ich würde jetzt bei Seite 4 weitermachen.
Ja.
Weil der Geist braucht Nahrung, wie der Körper. Oh. Mhm. Und da sagt Cicero, oder du beschreibst das, was er sagt, Wissenschaft macht den Philosophen die Nahrung für den Geist.
Einige.
Also die Neugier, das ist der Hunger, und die Ratio ernährt sich vom Wissen.
Genau, das geht dann letztendlich auch wieder auf so eine Art Kategorisierung oder letztendlich auch Ausformulierung von Aristoteles zurück. Der beschreibt, dass der Nous, der Geist, wenn ich mich recht entsinne, auch verzwickt ist mit oder verzweigt ist mit der Episteme. Das ist die Wissenschaft oder dieses wissenschaftliche Betätigen. Und Wissenschaft ist so gesehen, wie der Körper ja auch also Nahrung braucht und sich ernährt, braucht auch der Geist diese Nahrung. Und das ist etwas, was dem Menschen eigentümlich ist. Also der Mensch muss seine Ratio benutzen und dann im Alltag anwenden, damit er überhaupt als Mensch gilt. Weil das, also das kam bis jetzt noch gar nicht zu Wort, also nach Aristoteles ist die Ratio das Merkmal des Menschen, was ihm eigentümlich ist und ihn grundlegend von anderen Tieren unterscheidet. Heutzutage würde man natürlich sagen, so ein Quatsch. Also es gibt so viele Tiere, die auch intelligent sind.
Delfine.
Genau, oder wie auch immer.
Hunde, weiße, kleine Hunde.
So, ich hätte nämlich auch noch eine Geschichte dazu. Wie ihr wisst, ich bin Besitzer einer kleinen weißen Hündin, die sehr, sehr schlau ist, was sehr, sehr nervig ist, weil dumme Hunde, looking at you, all golden retrievers, sind sehr, sehr leicht zu erziehen. Und schlaue Hunde sind sehr, sehr schwer zu erziehen. Sprich, ich habe so ein schwer erziehbares, schlaues Nervding zu Hause. Und wenn man der keine Geistesnahrung gibt, wenn man mit der nicht ein paar Tricks übt oder hier sie schwere Kommandos machen lässt oder sonst was, dass die auch mal im Köpfchen ausgelastet wird, dann ist sie super nervig, da bellt die ganze Zeit. Also würde ich schon sagen, die Aja hat eine Ratio und die Ratio will befriedigt werden.
Ha? Mit Wissen. Und wir hoffen natürlich, ihr werdet sehr satt sein nach diesem Podcast.
Ei lecker.
Glaube ich schon, ja. Ein lecker Podcast esse heute. Der Vorlesungspodcast ist wieder online.
Ein Seminar-Podcast. Das ist doch das Seminar.
Der Semi.
Seitenbach.
Der Semi.
Seminar-Podcast. Das ist der Podcast von den Seminar.
Der Semi.
Das ist unser neuer Werbespot.
Radiosender,
wenn ihr den abkaufen wollt, 500 Euro.
Komische Betonung. Seminar.
Seitenbach.
Spricht man das auch nicht. Doch Seitenbacher.
Nein, Seitenbacher.
Nein. Doch.
Kim, was glaubst du, wie spricht man Seitenbacher?
Seitenbacher?
Wie hätte Cicero es gemacht?
Oh, ich weiß es leider nicht.
Seitenbachorus.
Seitenbachostophilis.
Seitenbachostophilis. Sehr gut.
Das ist das Philosophie von dem Seitenbacher-Stotelis.
Zurück zur Seite 5. Da hat mich etwas sehr überzeugt. Dich hat was? Egal.
Ist es die Leib- und Seele-Nummer?
Weiß ich nicht. Aber Familie, Freunde und Vaterland sind äußere Güter, die zwar erstrebenswert sind, aber nicht notwendig sind. Und du kannst glückliches Leben führen, aber nicht ein vollkommen glückliches, wenn du die dann halt nicht mitnimmst, diese Ziele.
Also vor allem Vaterland braucht man nicht.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen, kann aber auch eine scheiß Übersetzung sein. Keine Ahnung, früher haben die vielleicht andere Sachen damit gemeint. Aber was ich daran immer faszinierend fand, oder was mich wieder so an diese Faszination erinnert hat, die ich an Philosophie habe und an Wissenschaft generell, das sind diese Logikketten. Weil er hat da wirklich von einem Punkt hat er zu einem anderen argumentiert und hat das dann am Ende gesagt, ja, dann hast du halt, deswegen heißt das eine vollkommen Glückliches und das andere heißt nur Glückliches. Du bist zwar glücklich, aber das andere ist halt vollkommener, wenn du ein anderes Ziel mitnimmst. Und das ist, was mich immer so fasziniert an Philosophie, dass die so von einem Standpunkt mit totalen Logikketten halt zu einem anderen kommen. Mhm. Und das untereinander so krass verbunden ist, also gute, das macht halt einen guten Philosophen dann aus. Und das finde ich faszinierend, diese Ketten.
Ja, auf jeden Fall. Also auch das Zitat, was du gerade nochmal referiert hast, das ist ja auch einer der grundlegenden Aussagen nochmal des 5. Buches. Da ging es ja auch um die Frage, es ist ja merkwürdig zu sagen, also wenn man sich fragt, worin besteht denn nun das Glück im Leben oder was ist das höchste Gut? Und wenn wir davon ausgehen, es ist das Glück, wer ist denn überhaupt in der Lage, dieses Glück zu erreichen? Oder wann nennen wir jemanden glücklich? Und hier muss gesagt werden, was ich auch in der Hausarbeit geschrieben habe, dass das Leben immer als vollkommenes Leben, als glücklich oder nicht glücklich bewertet wird. Oder in dem Fall vollkommen glücklich oder halt nicht. Und hier war halt auch die Frage, die Cicero gestellt hat, was gibt es denn noch Verwerflicheres, als zu sagen, jemand ist glücklich, aber nicht glücklich genug? Also ab wann kann man das denn behaupten? Und natürlich wird dann hier auch wieder durch Cicero, weil er ja alles geschrieben hat, gegenargumentiert und gesagt, natürlich gibt es jemanden oder gibt es Menschen, die glücklich sein können, denen aber, was weiß ich, eine Extremität fehlt, also körperlich versehrt sind oder aber ein schlechtes Umfeld haben, weil das auch dazu gehört. Also jemand kann seelisch, körperlich intakt sein, aber sein Umfeld würde dann letztendlich dazu beitragen, dass jemand nicht sein Glück erreichen kann. Und gleichzeitig am schlimmsten natürlich, wenn die Seele kaputt ist, also was weiß ich, Depression vielleicht aus heutiger Sicht, aber wenn die Seele letztendlich nicht naturgemäß existieren kann.
Ja. Du sprichst einen ganz interessanten Punkt an, der mir auch genau an dem Punkt in der Arbeit tatsächlich aufgefallen ist, jetzt meine nächste Notiz, und zwar schreibt Cicero, der Mensch sei eingeteilt in zwei Hälften, nämlich Leib und Seele. Wobei die Seele wesentlich wichtiger ist. Wir haben ja schon erörtert, irgendwie Leib ist dann mehr so ne, schmerzfrei und hier Lust befriedigen, aber Seele ist dieses Geistige, hat auch mit der Ratio zu tun. Ich fand das nur so mega interessant, und du hast ja auch gerade schon von dir aus den Begriff Seele verwendet, weil für mich der Begriff Seele eher sowas Religiöses, Spirituelles mit sich bringt. Ja. Und das hatte ich jetzt in so einer Philosophie irgendwie nicht erwartet.
Genau, aber hier heißt es Psyche, und das Wort Seele und die Sachen, die wir damit assoziieren, also religiös, kirchlich etc. Natürlich wurde das ja auch vom Mittelalter aufgegriffen, aber ich...
kam ja erst danach, Cicero war ja noch davor,
genau,
oder?
Genau, ja, genau, genau, das war Spätantike. Genau, und natürlich ist da viel Interpretation entstanden, und ich würde mal behaupten, es wurde auch anders ausgelegt. Weil vor, wie soll ich sagen, ist es schon vor, sind es Vorsokratiker? Ich weiß es nicht so recht, muss ich hierbei zugeben. Aber Seele war zuvor halt auch ein Lebensprinzip, bevor es erstmal als Seele an sich so bestand. Und ja.
Seele als Lebensprinzip.
Seelenprinzip.
Das Seelenprinzip. Könnte auch in der, was in irgendeiner Illustrierten stehlen.
Ich finde, das klingt wie so ein, ja, so ein Selbsthilfehörbuch. Das Seelenprinzip.
Und dann gibt es dann so goldene Pyramiden dazu.
Chakras.
Ach ja, wir sind jetzt total an dem Thema vorbeigekommen, was du ja eigentlich auch gerade eben noch angesprochen hast.
Ja, also warum ich spreche von euch.
Ja, also warum aber etwas danke, glücklich ist. Ja, glücklich, aber nicht glücklich genug. Und da gab es auch ein schönes Zitat, was ich vielleicht noch fast aus dem Kopf auch wieder bekomme.
Sie macht's wieder.
Wie überbrücken ein bisschen mit Musik.
Ja, also, ja, ich glaube schon. Ein Leben ist praktisch so zu vergleichen, also ich würde es jetzt einfach nur nochmal so erklären und nicht direkt zitieren. Genau, sinngemäß. Dass ein Feld voller Ehren ja praktisch nicht auch, wie soll ich sagen, nicht ertragreich oder so, dass man es nicht ertragreich nennt, oder man behauptet nicht, dass die Ernte schlecht ausgefallen ist, wenn man einen Hafer da drin findet oder eine Kornblume oder wie auch immer. Also ein schlechter Tag zum Beispiel macht das nicht das komplette Leben aus. Und so gesehen wird halt sinnbildlich gesprochen, dass praktisch in einem Ehrenfeld dann eine einzige andere Pflanze das ganze Ehrenfeld nicht zerstört.
Ich pack's mal in meine Worte. Dann wäre nicht mal ein Kornfeld üppig und reich an Ähren, wenn irgendwo einen wilden Hafer findet.
Ah ja, genau. So
hab ich's so mal ging. Jetzt ganz unverbindlich aufgeschrieben, während ich die Arbeit gelesen habe. Ja. Die ist mir auch aufgefallen, genau. Also mega interessanter Gedanke, dass man einfach sagt, ja, nur weil jetzt mal gerade irgendwie dein Knie kaputt ist, du heiratest ja trotzdem in zwei Wochen und hast eigentlich ein nices Life so und machst trotzdem einen mega guten Podcast, einen der besten. Ja? Mhm. Und dann kannst du ja nicht sagen, nur weil jetzt mal das Knie kaputt ist, geht's dir schlecht.
Der Beste aus dem Forum in Mainz, ja.
Ja.
Der beste Podcast. Du hast auch sehr viel über den Weisen gesprochen. Das war auch gleich schon in deiner Einleitung und so drin.
Ist schlimm, wenn man keine Eltern hat.
Der weise Denker ist ein Halbgott, der unbegrenzt glückselig ist.
Und keine
nur
Eltern.
Nur der Weise
hat keine Eltern.
Kann verstehen, was er nicht. Ich verstehe das nicht.
Wegen Waisenkind, ist witzig.
Ach so.
Die Brücke habe ich nicht geschlagen.
Harry Potter und der Stein der Elternlosen. Ah.
Oh Gott.
Ja, aber
nur der Weise kann verstehen, was er nicht selbst erlebt hat. Genau, das wollte ich noch sagen.
Ach so. Ja, aber halbgöttlich aus dem Grunde, weil er unfehlbar ist in gewisser Weise. Und das ist ein Attribut, das dem Menschen ja normalerweise nicht zukommt. Natürlich ist der Weise immer noch Mensch irgendwo. Er ist praktisch ein Gott in einer menschlichen Hülle. Aber er kann Prinzipien erkennen, zumindest gesteht man ihm das immer wieder gerne zu in der Literatur. Er kann Prinzipien erkennen, ohne damit Erfahrung gehabt zu haben. Das ist doch die Frage, wie soll das denn gehen? Also wie kann denn jemand den Durchblick haben, ohne praktisch jemals damit in Berührung getreten zu sein?
Das ist so eine Buddha-Nummer, oder? Also irgendwie, der Weise ist, so, ja, so eine göttlich, fast göttliche Figur, halbgöttliche Figur. Aber Cicero sieht sich selber nicht als Weisen, oder?
Also eigentlich sehen sich alle Philosophen als die Weisen, weil sie Philosophen haben. Also ich jetzt nicht, natürlich, bin ich auch nur bei Verschleiern. Nein, Quatsch.
Okay, dann geht's ja. Halbweise. Ja. Ein Elternteil.
Wir müssen mal Richard antwittern, mal gucken, ob er auch so denkt.
Richie.
Ja.
Ja,
Ja, es wurde aber auch festgestellt, dass äußerliche, also materielle Güter schon irgendwo wichtig sind, wenn man glücklich werden will, weil sie ja vorteilhaft sind. Also sie sind nicht unbedingt notwendig, um das höchste Gut, also den Sinn des Lebens, zu erreichen, aber es hilft.
Genau, sie sind wählenswert.
Also es ist quasi, Geld allein macht nicht glücklich, aber es hilft.
Ja, wenn man keinen Mangel daran erfährt. Ja. Aber Dekadenz ist so gesehen genauso schlecht wie der Mangel. Weil es praktisch die Moral oder die Ratio, wie soll man sagen, verdirbt in gewisser Weise.
Ja, das ist auch mit der tierischen Seele, gegen die rationale Seele. Das ist ja immer der Kampf zwischen Unlust und Lust.
Du meinst das Seelenmodell?
Das Seelenmodell meine ich.
Die irrationale gegen die rationale Hälfte.
Genau, das ist ein immerwährender Kampf im Kopf zwischen Lust und Unlust. Das, was uns als Mensch vom Tier unterscheidet, weil das Einzige, was uns vom Tier unterscheidet, ist die Ratio. Und sollte der Mensch also nicht seinen Verstand benutzen, handeln wir eigentlich wie ein Tier.
Oder wie Cicero sagt, Menschen, die nur irrational leben wollen, sind von grobschlächtiger Natur.
Genau.
Das sage ich jetzt auch mal.
So, du bist grobschlächtig. So geiles Wort. Geil,
ja, Unlust kann aber an dieser Stelle auch Schmerz bedeuten. Das heißt, es ist nicht nur seelisch, es kann auch körperlich sein. Das heißt, ja, das Bein mal wieder.
Aufzugreifen. Ja, das Bein ist am Start.
Das ist eine gute Metapher für unseren Podcast.
Ja, habe ich extra dafür gemacht, danke. Voller Einsatz.
Aber gibt es da nicht auch so einen Spruch mit diesem, weil das kam mir so bekannt vor, sollte der Mensch also nicht seinen Verstand benutzen, handelt er wie ein Tier.
Genau, das hat auch mal Aristoteles gesagt. Der hat auch gemeint, dass Menschen, die ihre Ratio nicht bedienen oder nicht in dem Ausmaß bedienen, sie streben ein animalisches Dasein an. Weil natürlich kann man ja sagen, ja, ich bin zwar Mensch, aber ich möchte trotzdem wie ein Tier leben. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir über das Gute reden, ist das denn wirklich so gut, wenn man nicht das tut, was naturgemäß ist? Also das sagen die Philosophen.
Wenn wir schon gerade dabei sind, Aristoteles anzugreifen, möchte ich das Schlimmste vorbringen, was Aristoteles in deiner Arbeit gesagt hat. Er hat bestimmt noch Schlimmeres gesagt, aber das war schon hart. Und zwar sagt er, um seinen Zweck zu erfüllen, bedarf es, so Aristoteles, des Vorhandenseins äußerer Güter, wie beispielsweise einen gesunden Körper oder ein sicheres Umfeld. Wow.
Ja, das sind so die, ja, wie soll man das sagen? Also mehr oder weniger stellt es auch die Voraussetzung dar, unglücklich zu sein. Wenn einem wirklich viel davon fehlt, dann sehen die Chancen sehr gering aus. Aber natürlich ist die Unversehrtheit der Seele erstmal Priorität. Also ja, also ohne eine ausgeglichene Seele ist es nicht möglich, glücklich zu sein. Also
wobei Aristoteles in dem Fall, oder so habe ich es verstanden, zumindest schon sagt, dass Menschen, die irgendwie mit einer physischen oder geistigen Einschränkung leben oder auch einfach nur, sage ich mal, finanziell schlecht dastehen, quasi zum Unglück bestimmt sind, also das Glück nicht erreichen können, was ja schon...
Nee, nicht erreichen können, sondern Probleme damit haben, es zu erreichen. Wobei mir auch damals aufgefallen ist, als ich ein Aristoteles-Seminar direkt im ersten Semester besucht habe, dass Frauen und Sklaven die Vernunft gar nicht zukamen.
Okay, krass.
Und das war aber auch ein Problem in der Philosophie oder in seiner Logik, weil auch die Frage war, ja, wenn selbst ein Mann versklavt wird im Krieg, hat er jetzt keine Ratio mehr?
Mega uncool.
Ja, also.
Sklaverei macht es nicht.
Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass es damals den Frauen etc. nicht so zukam. Also in ihrer Rolle und dass vielleicht auch einfach aus zeitgemäßen Gründen die Person das nicht so anerkannt hat wie heute.
Also ich fand es halt bei Cicero so ein bisschen klarer, weil der im Prinzip klarer sagt, ja, logisch, irgendwie ist es schwieriger, das höchste Gut zu finden, wenn äußere oder körperliche Güter nicht vorhanden sind, aber die sind nicht notwendig, sondern die sind halt vorteilhaft.
Genau.
Und das war bei Cicero war mir das klar, bei Aristoteles klang das mehr so nach Arschloch.
Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Aber trotzdem finde ich eigentlich seine Philosophie persönlich ziemlich gut. Also ich weiß nicht. Natürlich ist es auch misogyn in gewisser Weise, aber ich persönlich kann darüber noch hinwegsehen.
Du als Frau?
Ja, aber ich kann natürlich nicht für jeden sprechen und das möchte ich auch gar nicht.
Klar.
Ja, die Zeiten waren andere damals.
Ja.
Da hatte man wahrscheinlich ganz andere Probleme. Das pure Überleben wahrscheinlich.
Mhm. Deshalb ist ja auch das Staatswesen so wichtig für Aristoteles gewesen an dieser Stelle.
Die mussten erstmal ein Staatswesen aufbauen.
Ja. Ja, aber das doch zu verteidigen. Ich meine, mich zu entsinnen, dass für Aristoteles sogar der beste Tod ein Tod auf dem Felde war. Weil man damit, weil man praktisch im Krieg versucht hat, seine Familie und alles, was ihm wichtig war, zu schützen.
Martialisch.
Ja.
Also in einem Verteidigungs- oder Angriffskrieg?
Oh ja, das ist halt die Frage, ne? Wie gesagt, die aristotelische Philosophie zeigt aus heutiger Sicht immer wieder fragwürdige Stellen. Oder weist fragwürdige Stellen auf.
Was Cicero aber auch noch herausarbeitet auf den hinteren Seiten oder du auf deinen hinteren Seiten ist, ein tugendhafter Mensch ist auch gleichzeitig ein funktionstüchtiger Unterstützer des Kollektivs. Und das erinnert mich dann so ein bisschen an auch so moderne Wirtschaftstheorien, so die unsichtbare Hand, dass der Einzelne zwar egoistisch ist, aber zusammen sozusagen, wenn man dann agiert zusammen, kommt am Ende doch wieder was Gutes raus für die Gemeinschaft sozusagen.
Genau, das war auch gerade das Beispiel mit dem auf dem Felde. Das diente, so gesehen, also aus deren Ansicht, aus der Ansicht von Aristoteles, der Gemeinschaft. Weil wenn, gerade also zumindest wenn es der Verteidigung dient, aber vielleicht auch ein Angriff in gewisser Weise, wenn die halt keine Ressourcen mehr haben, dass sie zum, also aufgrund des Überlebens naturgemäß dann danach streben, ja, zu überleben.
Aber das führt mich zu einer meiner letzten Beobachtungen, ist, dass mit dem sozusagen, dass man der Tugendhafte, und irgendwie höre ich immer nur der Tugendhafte, alle streben nach Tugend. Ist das denn wirklich so, dass alle so tugendhaft sein wollen? Ist das für alle erstrebenswert? Gibt es nicht auch Menschen, die nicht tugendhaft sind? Also laut Cicero sagt ist ja, ist das eigentlich schon im Menschen angelegt, aber er muss noch Erfahrungen sammeln und so weiter, um dann aufzusteigen und das richtig einzuordnen. Aber gibt es auch eine Motivation, nicht tugendhaft zu sein? Das habe ich mich so gefragt. So.
Ich denke, wenn man sich selbst damit bevorteilen kann, dann schon, oder?
Ja, genau. Also wenn man, also hat man, haben alle Menschen die gleichen Ziele, aber gibt es vielleicht, wenn alle tugendhaft sind und du bist der Einzige, der untugendhaft ist, kann es dann heiß sein, dass du vielleicht über untugendhaft dann trotzdem dieselben Ziele wie Glückseligkeit oder Freisein von Schmerz erreichst und Einklang mit der Natur?
Naja, also das wäre eigentlich gegen die Natur, oder? Wenn man versucht jetzt nicht im Rahmen seiner Vernunft, also was aus der Vernunft ja hervorgeht, das sind ja ethische und dianoethische Tugenden. Und wenn wir das als Merkmal definieren für den Menschen, dann muss es dahin führen, so gesehen. Sonst wäre man entweder kein Mensch. Nee, das wäre der einzige Schluss. Dann wäre man kein Mensch.
Das stimmt.
Okay.
Wenn man das nicht machen würde.
Unmensch.
Oder wenn man es besonders gut machen würde, wäre man ein Weiser. Da wäre man praktisch noch mehr als ein Mensch. Aber das stimmt schon, natürlich könnte man immer wieder drüber nachdenken, dass oder sich die Frage stellen, warum muss ich denn überhaupt moralisch handeln? Aber es ist an dieser Stelle wichtig zu unterscheiden, was ist moralisches Handeln und was nicht. Und ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht einfach sagen, was moralisches Handeln ist, weil das ist ja viel komplexer und gerade Ethik ist total schwer zu fassen. Aber das hätte jetzt wahrscheinlich auch Kant gesagt, wenn die moralische Triebfeder verdorben ist, das heißt, wenn ich jetzt praktisch jetzt auf die Straße gehe, gib einem Bedürftigen Almosen oder spende irgendwas, nur damit ihr das sieht und damit ich mich jetzt hier aufplustern kann und mein Ego stärke, dann ist das doch nicht ethisch wertvoll oder sittlich.
Guter Punkt. Was auch ein sehr guter Punkt ist, ist, was auf Seite 14 steht. Weil da verfällt Cicero ganz kurz in die Romantik eines 1990er-Jahre Familienfilms und sagt, was beim Erreichen des höchsten Gutes hilft, ist Freundschaft. Freundschaft ist das Beste auf der Welt.
Welches Liebe. Jahr hast du gesagt? Woo.
1990er Familienfilm.
Freundschaft?
Oder Kinderserie, auch gut. Ja, also, wir besiegen die Bösen mit Freundschaft, mit der Macht unserer.
Oder wie bei
da kommen die Glücksbärchen und dann kommen so
Ja, das ist doch die erste Staffel Digimon. Also, und denk mal darüber nach.
Digimon sind Philosophen.
Ja, und auf Seite 15 kommen wir dann im Prinzip zur Antwort. Vom höchsten Gut, was ist das höchste Gut? Das haben wir uns die ganze Zeit gefragt und die Antwort lautete. Cicero bewertet den unversehrten Zustand von Leib und Seele, in Klammern mit Vorrang der Seele, die Tugenden und alles, was daraus entwächst, als das erstrebenswerte höchste Gut.
Mhm. Also die Seele eigentlich, das ist so das.
Ja, die Tugendhaftigkeit. Und das Füttern der Seele, Ratio.
Ja, das ist dann die Verbindung aus allen philosophischen Strömungen, so auch Skeptizismus, also die Akademie, Stoa, Aristoteles, Peripatos und Epikurea. Das fließt irgendwo mit zusammen, auch wenn der Epikur immer so am Rande halten möchte. Das ist halt nur bis zum gewissen Grad, ja, weil wenn wir Freude hören, dann denken wir vielleicht an Hedonismus oder so. Also das Leben praktisch für die Freude, für das Lust am Leben, aber...
Hedonismus ist Party Life.
Ja, so gesehen. Nice. Aber das alleine, das kann es nicht sein, also für Cicero. Du lebst ja nicht nur, um Party zu machen. Also manche Leute machen das, aber langfristig Rapper. Kann das ja nicht das Ziel des Lebens
sein. Guck dir die an mit deinem Palmenshirt, ey.
Grüße an Jesus.
Grüße gehen raus. Und an den Palmenshirt-Hersteller. Den wir nennen können. Oh, wir haben doch kein Geld eingesammelt.
Wenn ihr wollt, sponsert uns. 500 Euro.
Also ich habe keine Fragen mehr zur Arbeit. Hast du noch ein abschließendes
Blog-Zitat?
Statement? Oder auch nochmal 5 Minuten Zitat?
Nee, Blog-Zitat, wie in der Arbeit. Die Arbeit endet mit einem Blog-Zitat und ich fand es halt style.
Blog-Zitat?
Ja, Blog-Zitat.
Ach so, ein mit Zitat. Einem Zitat. Also, ja. Was meinst du?
Ach so, man kann...
Oh, ich habe noch ein Zitat. Kant.
Oh, bitte.
Habe den Mut, dich deines Verstandes zu benutzen.
Dich deines Verstandes zu benutzen?
Warte.
Kannst du das nochmal richtig sagen?
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Ja, das hast du eben ganz anders gesagt.
Ja,
kann sein.
Ja, jetzt mal dein Verstand.
Klingt aber auch schon dann stark nach dem kategorischen Imperativ.
Jetzt
aber
wird gekantet.
Naja, das ist ja
jetzt nicht mehr you.
Das Kant, Thema. Kantholz.
Ja, also, Blog-Zitat. Ich habe aber einen Tipp vielleicht jetzt noch für Personen, die es ja nicht nur Beifach, aber auch auf jeden Fall Kernfach studieren.
Mega.
Forschungsliteratur und nochmal Forschungsliteratur. Also mehr ist wirklich mehr. Und das Thema genau einzugrenzen ist so wichtig, damit man einfach genau praktisch erklären kann, worum es sich handelt und damit man sich auch selbst Arbeit spart und eine gute Note dann bekommt. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich gerne viel und lange schreibe. Deshalb auch einen großen Applaus für euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, sich da durchzubuscheln. Und,
ich habe extra Latein gelernt. Ja. Und dann verstehe ich gar nichts, weil es griechisch ist.
Ich fand es eigentlich gut zu lesen. So. Ich fand das auch echt interessant, was du teilweise. Also manchmal habe ich was nicht verstanden, aber hey, ist ja normal in diesem Format.
Mhm. Ja, freut mich, dass es euch auch irgendwie gefallen hat.
Ja, cool. Und um das Ganze noch ein bisschen besonders zu ehren, haben der Daniel und ich uns nochmal was rausgesucht, was uns richtig gut gefallen hat. Und zwar ist es unser jeweiliges Zitat der Arbeit.
Und ich fange an. Mein Zitat ist: Da der Mensch nur das erstrebe, was er selbst als gut bewerte, weil er als gut empfindet, richtet sich die Frage nach dem höchsten Gut auf die Güter, die dem Menschen als erstrebenswert erscheinen.
Hört euch das doch nochmal in 0,5-facher Geschwindigkeit an, dann versteht ihr es vielleicht auch.
Soll ich es nochmal langsam sagen?
Es ist literally das Zitat, was ich auch nehmen wollte. Ich habe die Arbeit gelesen und ich hatte noch nicht in unser Doc geguckt und ich sehe dieses Zitat und denke so, es ist ja so geil, es ist auch relativ früh, das kommt irgendwie schon auf Seite 2, 3? Irgendwo?
Da? Seite 2, ja.
Ja. Ich sehe dieses Zitat und denke, da kommt nichts besser, das ist es, das ist Zitat der Arbeit. Ich gehe in unser Doc und dann gucke ich, was da jetzt ist und es ist genau das und ich denke so, wow, okay, dann nicht.
Zwei Humangeographen, ein Gehirn, ja.
Also das war krass, das ist ein geiles Zitat. Max, genau. Nochmal ganz langsam.
Da der Mensch nur das erstrebe, was er selbst als gut bewerte, weil er es als gut empfindet, richtet sich die Frage nach dem höchsten Gut auf die Güter, die dem Menschen als erstrebenswert erscheinen.
Schön.
Ich kann mich gar nicht an das Zitat ehrlich gesagt erinnern. Ist es wirklich von einem Philosophen oder was?
Später in deiner Finalversion rausgestrichen.
Genau. Achso, weil ich glaube.
Wir sind irgendwo auf Seite 2.
Auf Seite 2?
Ja, ja.
Also in der Einleitung.
Nee, auf Seite 2.
Achso.
Volltext.
Ja, genau. Ja, ab Seite 2. Wir zählen immer ab Volltext.
Ja, ich bin ein bisschen.
Das Gebumsel davor.
Mein Fehler.
Ja. Okay, aber dann wieder, das ist öfter schon passiert.
Ja, gell? Das ist tatsächlich, aber ich hab ein Alternativzitat rausgesucht, weil ich ja dann gesehen habe, dass das nicht sein kann.
Oh, zweite Wahl.
Ja, genau, und das Zitat des Tages, zweite Wahl, lautet: Daher wird auch das Glück unterschieden, denn das Glück ist zwar an sich absolut, jedoch kann die Situation, in welcher es sich äußert, wählenswerter sein als eine andere. Darum kann niemand glücklicher als glücklich sein.
Ich sehe gerade, das sind beide Zitate von mir. Voll süß. Das
yes! Meine Lieblingsphilosophin ist ja die Kim. Also Aristoteles fand ich so scheiße, Cicero fand ich so okay, Kim finde ich mega.
Kim so an erster Stelle, gell? Wenn wir eine Top 3 machen würden,
Richard, was
wir
in diesem... David Precht kenne ich nicht mal, Platz 4.
Was wir in diesem Schwester-Podcast nicht machen, aber ja, genau, du würdest ganz oben stehen, unser Philosoph.
Dann, wie nennen wir uns dann? Die Campus Mainzer?
Achso, das wäre, nee, ja, die, genau, die Campus-Schule werden wir dann.
Ja, weil, wie gesagt, Stoiker, Peripatetiker.
Muss eine Schule sein, das stimmt, ja.
Die Campus-Mainz-Metiker oder so.
Campus-Mainz-Metiker, wir müssen aber auch kurz ins
Exil. Campus-T-
ja. Die müssen ja die Wände hier benennen. Das ist ja immer so gesagt, Gebäude speziell. Forum Dreiecke.
Dreiecke?
Forum Dreiecke. Da haben wir auch Geometrie.
Ja.
Das ist auch eine philosophische Richtung.
Ja.
Dreiecke sind die Illuminaten. Waren die auch Philosophen?
Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass das eigentlich alles war, soweit ich weiß.
Wir sind ganz schön kurz.
Nö.
Wollen wir es einfach noch sinnlos strecken jetzt?
Nee. Aber ich möchte noch einen unserer Top-Follower grüßen, der sich hier diese Folge anhört. @philosophie heute, Mikroinfluencer. Ich glaube, er mag nicht, wenn ich das sage.
Aber, oh ja, stimmt.
Ja, der ist,
das ist, glaube, genau sein Ding.
Ja, ja. Philosophie.
Wir werden zwar viel Scheiß erzählen,
er weiß, er wird uns hassen, oder? Er weiß richtig viel. Ich folge ihm auf Twitter. Er schreibt immer mega schlaue Sachen. Der ist viel klüger als wir. Wenn er das hört, der macht uns noch nieder, weil er es kann. Weil er schlau ist.
Das ist auch teil gut das so. Mal bitte.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Teile ich mit ihm.
Okay, an der Stelle will ich nochmal sagen, dass ich nur Beifächlerin bin.
Ah, nee, zu dir soll der nicht gemein sein. Zu uns soll der gemein sein, wenn er möchte.
Wir werden auch deinen vollen Namen nie nennen. Er wird dich nie finden.
Ja, er ist ein halber Grieche. Der Name ist schwer. Oder ist der ganze Grieche? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, von wem.
Aber @philosophie heute, folgt dem mal. Der schreibt interessante Sachen. Ich bin nicht immer ganz d'accord mit dem, was er sagt, aber der sagt schon viel Spannendes.
Okay. Cooler Typ. Grüße gehen raus.
Ja.
Grüßt
ja.
ihn mal, wenn ihr ihn seht. Und grüßt uns auch zurück, ja, wenn du uns siehst.
Ja, genau. Plug unseren Podcast an deine Influencer. Wie viele Follower hast du? 1000?
Oder wir so? Zahlen auch
das ist
nicht.
Schon gut. 1000?
Wir zahlen auch nicht.
Wann haben wir denn mal 1000?
Ja, ich bin auch noch. Ich bin kurz vor 1000.
Also,
wenn ich jetzt noch
für mich,
700 sammle, dann bin ich kurz davor.
Ich bin auf jeden Fall kurz vor 100. Ich habe bestimmt so 50. Für mich wäre es gut, wenn wir mal 500 Euro für diesen Podcast biegen würden von irgendeinem Radiosender oder Vans.
Kim, hast du noch eigentlich irgendwie? Willst du was pluggen? Also
Werbung für dich machen? Werbung hast du Kanäle?
Nee, also eigentlich nö. Ich habe nur so kleine Tipps halt.
An Kim kommt ihr nicht ran. Vielleicht auf Tinder, aber das... Oder?
Nein. Nee, da, nee, auch, da nicht. Auch nicht.
Da bin ich nicht durch. Nicht mal da hast Tinder. Du einen Account. Wo hast du denn? Okay.
Grindr.
Also, man kann... Dich vielleicht.
Kim wird mich hassen. Ne? Oder sie weiß nicht, was Grindr ist.
Nee, ich weiß es echt nicht, leider.
Ja, gut für mich. Guck nicht nach.
Okay.
Okay, wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt es in die Kommentare. Was hätte Cicero zu Grindr gesagt? Wäre vielleicht Mitglied gewesen? Man weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wir sind auf allen Plattformen vertreten, die ihr euch denken könnt. Podigy, iTunes, Stitcher, aber auch allen möglichen Podcatchern, die ihr euch vorstellen könnt.
Wir sind @vorlesungspod auf Twitter. Folgt uns doch da gerne. Stellt uns eure Fragen. Schreibt uns, wenn ihr auch eine coole Seminararbeit habt, die wir mal lesen sollen. Oder wenn wir eure Vorlesung besuchen sollen.
Wenn ihr euch angesprochen fühlt, wie Philosophie heute, dann gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wir werden euch nächstes Mal loben. Und schreibt in die Kommentare.
In den Himmel. In die Kommentare. Das war's. Wir sind out.
Warte, unsere Twitter-Handles. Wir müssen noch Werbung für uns selber machen. Bocher_Daniel auf Instagram und Twitter.
Wie soll ich beimachen und meinen Handle sagen?
Also
@tankoff2909. Es ist nicht SEO-optimiert, wie ein Podcast-Kollege von mir mal kritisiert hat.
In der berühmten SEO-Folge, ja.
Jetzt aber wirklich. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.